Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Heute mit Benjamin von der Ostfalia Hochschule.
Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Einladung.
Ja, herzlich gerne. Wir werden heute ein bisschen über Teamkommunikation und auch wichtige Tools für die Teamkommunikation in digitalen Zeiten reden. Wir sind im Juni 2020. Das Sommersemester hat oder findet noch ganz anders statt, als wir uns das alle mal gedacht hatten Anfang des Jahres. Und die Bedeutung von Teamkommunikation ist da, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wie sich in Lehrteams, in Modulverantwortlichkeiten, Studiengängen, jeder hat da seine Veranstaltung und wie man sich da gut abstimmt. Das soll heute ein bisschen unser Thema sein. Ich sage vorher noch zwei, drei Sätze zum Podcast. Den Podcast Trafohaus Lehre haben wir uns überlegt, für Lehrende von Lehrenden ein bisschen en passant und nebenbei Ideen zu bekommen, was man zum Thema Lehre ja mal überdenken kann, mal reflektieren sollte, was vielleicht neue Ansätze sind oder auch eine Bestätigung bei Altbekanntem, was man schon vielleicht sehr lange sogar macht und sehr engagiert macht und man hatte vielleicht bisher noch gar nicht den Fachausdruck dafür gekannt oder erfährt auf einmal, dass das Kollegen an anderen Hochschulen auch so machen. Darum soll es auch heute gehen. Kurz und knapp, wir werden wie üblich unsere Zeit einhalten und auf keinen Fall länger als eine halbe Stunde plaudern, auch wenn das das Thema natürlich immer hergeben würde. Aber es geht weder um einen Fachvortrag noch um eine Audiovariante eines Fachartikels oder ähnliches, sondern es geht um eine nette kleine Plauderei. Ich habe schon angekündigt, mein Gast heute ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ostfalia im Bereich Kommunikationsmanagement.
Genau.
Und wir werden ein bisschen über Teamkommunikation reden. Bevor wir das tun, lieber Benjamin, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und uns ein bisschen in dieser Vorstellung berichtest, was dir an Lehre besonders wichtig ist.
Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften am Campus in Salzgitter. Und ich bin im Team rund um Herrn Professor Dr. Harald Rau im Studiengang Kommunikationsmanagement angesiedelt. Und ich würde auch relativ schnell dann zum Thema Lehre springen, wenn nichts ausmacht.
Sehr gerne.
Und zwar, ich finde, gute Lehre sieht den Menschen hinter dem Studierenden. Das ist für mich immer noch der wichtigste Punkt hinter allem. Also egal, was man und wie man lehrt, dass man einfach beachtet, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass man auf ihn oder sie auch immer eingehen muss. Ich finde, gute Lehre beachtet immer Diversität. Wir haben das ja die letzten Jahre oder die zwei, drei Jahre, in denen ich jetzt schon lehre, habe ich das auch schon gemerkt, dass die Studierendengruppen durchaus immer heterogener werden, dass viele neben dem Studium in Teilzeit oder sogar Vollzeit arbeiten und teils auch Deutsch als Fremdsprache haben und nicht zu Präsenzveranstaltungen erscheinen können. Obwohl sie wollen. Inklusion ist hier auch ein Thema und deswegen ist mir der Punkt Diversität sehr wichtig. Ich finde, gute Lehre aktiviert, also dass Lerner nie aus intrinsischer Motivation herauskommen, ist, glaube ich, jedem Lehrenden auch bewusst und ist immer eine Herausforderung, aber das versuchen wir natürlich auch zu lösen in gewisser Weise. Und gute Lehre stößt den Lernenden natürlich auch immer aus einer Komfortzone in so eine Lernzone und im Endeffekt auch eine Panikzone hinein. Aber ganz wichtig, begleitet ihn dann auch wieder zurück in seine Komfortzone. Ich denke, wenn man das Thema anspricht, dann ist auch ganz schnell klar, dass wir so ein konstruktivistisches Verständnis von Lehre haben oder auch generell ein konstruktivistisches Weltverständnis haben. Wir versuchen in unserer Lehre immer kognitive Resonanzen zu erzeugen, um akkommodative Prozesse zu ermöglichen, um dass die Studierenden im Endeffekt Informationen neu ordnen können für sich und dass sie nicht nur Gehörtes einordnen in ihre bestehenden Strukturen. Genau.
Okay, das ist ja schon mal recht viel.
Einen wichtigen Punkt hätte ich noch, dann würde ich sogar noch zwei überspringen. Mir ist ganz wichtig, dass Lehre für alle da ist. Das widerspricht so ein bisschen unserem aktuellen Hochschulsystem, aber wir sind dabei, dass wir versuchen, zumindest in gewisser Weise die Strukturen ein bisschen aufzubrechen mit unserem Projekt Audio-Uni, Hochschule ohne Hemmungen, wo wir versuchen, wirklich jedem, der möchte, einen Zugang zur Hochschullehre zu ermöglichen und somit im Endeffekt langfristig gesehen die Vorbereitung der Öffnung der Hochschule im Endeffekt für alle zu ermöglichen. Genau.
Okay. Über den Punkt Motivation von Studierenden könnten wir wahrscheinlich jetzt auch trefflich streiten, aber das soll ja jetzt gar nicht unser Thema sein. Aber ich habe mir das schon mal notiert, dass vielleicht kommen wir zum Schluss noch drauf oder in einer weiteren Podcast-Folge. Erstmal finde ich es total spannend. Ich habe ja auch schon eine Folge mit Harald Rau gemacht. Da war das Thema am Rande auch schon mal, wie habt ihr euch als Team organisiert? Und so ist im Grunde ja auch diese Folge entstanden. Das kann man ja durchaus mal den Brückenschlag machen zu einer bereits vorhandenen Podcast-Folge. Wie habt ihr das gemacht in diesem Emergency Remote Teaching and Learning, was jetzt gerade so stattgefunden hat, euch in der Teamkommunikation unter Lehrenden zu organisieren? Ich hörte, da ging es irgendwie in den Bereich des Gamings und ich finde das super spannend. Erzähl mal.
Ich fand das nett, wie du das geschrieben hast, Aufbruch in den Bereich des Gamings. Haben wir tatsächlich sogar schon vorher gemacht, also vor der Covid-19-Situation, haben wir damit begonnen, einen Serious Game oder mehrere Serious Games zum wissenschaftlichen Arbeiten von den Studierenden entwickeln zu lassen, auf Basis vorhergegangener Semesterabschlussprojekte. Und dadurch kam so leicht der Draht auch zum Gaming in unser Team hinein. Und eine Mitarbeiterin von uns ist auch passionierte Gamerin und sie hat den Vorschlag nicht gemacht, aber wir kamen dann doch relativ schnell darauf, dass wir jetzt die Möglichkeiten haben, durch die Situation auch durchaus mal andere Wege zu gehen, andere Tools zu nutzen und unsere Teamkommunikation zu ändern. Und das haben wir gemacht und im Endeffekt ist sie direkter, sozialer, persönlicher, aber auch schneller geworden.
Okay, wie habt ihr das gemacht? Also wie macht man das? Ich hab von Gaming keine Ahnung.
Im Endeffekt haben wir uns erstmal angeschaut, was wir alles ausprobieren möchten in der Zeit, die wir hatten in den 1, 2, 3 Monaten. Und haben natürlich erstmal auch Kurse überarbeitet, also uns mit OER beschäftigt und dort viel gemacht in der reinen Lehrvorbereitung und Umsetzung. Ein paar Medienproduktionen gemacht, diverse Sachen. Ich glaube, das war auch schon im vorhergegangenen Podcast das auch durchaus Thema. Aber was jetzt die Teamkommunikation angeht, haben wir uns angeschaut, ob wir eventuell Slack, was ja durchaus verbreitet ist jetzt in der Wirtschaft, wie auch Microsoft Teams, benutzen möchten. Wir haben uns auch eine Open-Source-Chat-Variante namens Rocket-Chat angeschaut und natürlich dann das, was wir auch jetzt benutzen, das Programm Discord. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung für die, die es nicht kennen. Discord ist ein Online-Dienst für Instant-Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und Videokonferenzen. Das habe ich jetzt mal aus Wikipedia abgelesen. Ich hoffe, man verzeiht mir. Das fasst es aber eigentlich ganz gut zusammen. Discord ist ein kanalbasierter Messenger. Also ist eine kanalbasierte Kommunikation möglich, wenn man das möchte. Mhm. Es gibt Textkanäle und Sprachkanäle. In den Textkanälen kann man sich beispielsweise nach Projekten sortieren. Das haben wir auch gemacht im Team. Entsprechend jedes Projekt hat seinen Textkanal, der für alle einsehbar ist. Dementsprechend ist halt auch unsere Teamkommunikation sehr transparent geworden. Jeder sieht, was gerade kommuniziert wird in den jeweiligen Projekten. Das hat viele Vorteile erbracht, weil wir einfach gemerkt haben, dass hier und da doch mal Anmerkungen aus anderen Teams, aus anderen Gruppen innerhalb unseres Teams kamen und die sehr wertvoll waren. Okay. Und warum nicht so kommunizieren? Also wir hatten vorher eigentlich so diesen klassischen Fall, dass wir uns natürlich vor Ort gesehen haben. Wir haben ein Doppelbüro für uns Mitarbeiter. Dort sitzen aber auch nur 8 von insgesamt 12 im Team. Und da hat die Kommunikation schon viel besser funktioniert, nachdem wir diese Büros mal zusammengelegt hatten und dann im Endeffekt ein Doppelbüro hatten. Aber es ist doch noch ein Unterschied.
Aber hattet ihr jetzt das Doppelbüro online oder in Präsenz?
In Präsenz, entschuldige.
In Präsenz. Nee, man könnte ja auch überlegen, ne, ob man immer auch in Büros weiterdenkt, in digitalen Kommunikationstools.
Ganz genau. Und das haben wir auch gemacht, und zwar unsere Sprachkanäle. Das sind sozusagen unsere Büros. Es gibt hier und da mal ein Gruppenbüro, wo 2 oder 3 Personen sich regelmäßig, also jeden Tag, dann im Sprachchat treffen und einfach sprechen, wenn sie möchten oder dazukommen, wenn sie möchten oder halt auch eben nicht. Das mindert so diese Hemmschwelle, jemanden anzurufen. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber die Hemmschwelle, jemanden beispielsweise jetzt auf Skype anzurufen, ist doch eine ähnlich hohe wie jemanden im Büro auf dem Festnetztelefon oder auf dem Smartphone anzurufen. Und durch diese kanalbasierte Always-on-Mentalität im Endeffekt hat sich das durchaus verändert, weil man hat diese Hemmschwelle nicht mehr. Man kommt halt einfach dazu, spricht mit. Wenn man gerade irgendwo reinplatzt, dann geht man halt wieder raus. Dementsprechend ist das quasi auch so der digitale Gedanke der Open Door Policy. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und nochmal zu dem Punkt von eben zurückgekommen, warum ich dieses Fass aufgemacht habe, wie es davor war. Wir hatten halt diese klassische Kommunikation mit, man trifft sich alle 4 Wochen zu einem Team-Meeting. Im engeren Kreis in unserem Doppelbüro haben wir natürlich regelmäßig kommuniziert, aber so eine komplett durchmischte Teamkommunikation hat natürlich nicht stattgefunden. Und die findet jetzt statt. Man muss nicht mehr warten auf Mails oder auf Antworten von Mails, weil es einfach viel schneller und direkter geworden ist.
Okay, dann habe ich jetzt ein paar Nachfragen. Also erstmal ist es ja durchaus auch etwas, was man kritisch sehen kann. Du hast jetzt einerseits gesagt, das ist so always on. Ne? Also man ist halt auch einfach da und kann jederzeit angesprochen werden. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, das auch mal anzureißen. Inwieweit sind wir auch durch diese Situation 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für alle erreichbar, gewollt oder ungewollt, auch wir so selbstbewusst oder auch selbstkompetenz habend vieler Lehrender, dass sie auch wissen, kognitiv, jetzt schalte ich mich mal ab und schalte mich raus, ist das ja manchmal doch schwierig, wenn die Kommunikation weiterläuft. Andererseits hast du auch gesagt, naja, es ist aber auch so ein bisschen diese Idee der offenen Tür und man ist da und zugänglich und man kann den anderen Menschen ansprechen. Und das ist ja, glaube ich, so dieser, da irgendwo dazwischen bewegen wir uns ja auch. Und dazwischen liegt ja aber auch die Problematik. Würde ich gerne noch mal kurz drüber sprechen. Und ein anderer Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, was gerade zum Schluss gesagt, ne, das ist dann manchmal leichter als auf eine E-Mail warten oder Sonstiges. Letztendlich ist ja aber auch die Frage nach einer gewissen Nachhaltigkeit von Kommunikation vielleicht gegeben. Also wie dokumentiert man dann oder sichert auch, dass gewisse Informationen auch in wenigen Tagen, Wochen, Monaten trotzdem noch da sind, präsent sind, nicht die Diskussion nochmal neu geführt werden muss, weil es nur, ja, man hatte das mal auf dem Kanal kurz berichtet und sich ausgetauscht, aber wer weiß das denn jetzt noch, zu welchem Erkenntnis und Ergebnis man gekommen ist? Und ich finde, gerade wenn es um Lehre geht, ist es auch wichtig, Sachen zu dokumentieren und gewisse Absprachen für die Lehre auch abzulegen, damit das Fass nicht immer wieder von vorne aufgemacht wird.
Absolut. Zu deinem ersten Punkt vielleicht jetzt erstmal. Es ist ganz interessant, weil wir haben jetzt gerade vor 10 Tagen eine neue Mitarbeiterin im Team. Und ihr muss ich natürlich oder sollte ich als ihr Pate auch erstmal erzählen und erklären, wie unser Team funktioniert und auch wie wir kommunizieren. Und da war natürlich Discord auch ein Thema. Vielleicht einfach nochmal einen Einschub hier. Man muss dazu sagen, wir sind ein sehr junges Team. Entsprechend die Änderungsbereitschaft ist natürlich da. Das zu deinem Kritikpunkt. Wir sind ja alle mehr oder weniger always on. Aber dazu mehr. Ich hatte gleich mehr. Ich habe der neuen Mitarbeiterin dann auch sofort gesagt, dass sie für sich Linien ziehen muss, früh Linien ziehen muss. Das heißt, sie muss entscheiden, ob sie das möchte, beispielsweise Discord jetzt als Smartphone-App zu installieren und dementsprechend halt gar nicht mehr von der Kommunikation mit dem Team wegzukommen oder ob sie das nur auf ihrem Desktop oder Arbeitsrechner installiert haben möchte und dann entsprechend, wenn der Rechner zu ist, auch die Arbeit beendet ist. Das ist eine Frage der Kommunikation, wie ich finde, und aber auch, wie gut das Team und auch die Teamleitung funktioniert. Wir haben den glücklichen Fall, dass Professor Dr. Harald Rau als Teamleitung uns sehr viele Freiheiten lässt und entsprechend das auch versteht, wenn wir das sagen. Also wir könnten hier ganz einfach kommunizieren, ich möchte nach Feierabend keine Nachrichten mehr erhalten, bitte beachte das doch. Und dann würde das auch so passieren. Ich denke, das ist da einfach eine Frage von Kommunikation und von einer guten Teamzusammensetzung und von aufeinander hören und miteinander arbeiten statt gegeneinander.
Genau, ich würde da kurz nur einhaken, weil du gerade das Thema auch Alter oder wie jung oder alt ist ein Team. Ich glaube, dass der Punkt, den du zum Schluss gesagt hast, da viel entscheidender ist. Und dann spielt es auch keine Rolle, wie jung oder alt oder wie lange Mitarbeiter schon in einem Team auch sind. Ich glaube, diese letzten Punkte, die du aufgezählt hast, dass da transparent, klar kommuniziert wird und eine Offenheit da ist, sich auch gemeinsam auf Regeln zu verständigen, an die man sich dann auch hält, ist, glaube ich, ein viel entscheidenderer Punkt, Menschen dann auch in neue Teamkommunikation oder in neue andere Sachen mitzunehmen und für neue Sachen aufzuschließen. Das wäre mir nur noch mal ganz wichtig als Hinweis. Kommen wir zur Dokumentation.
Ja, gerne. Also zunächst mal würde ich dazu sagen, dass natürlich die Verantwortlichkeit immer noch bei den jeweiligen Projekten liegt, also wie nachhaltig sie Ergebnisse auch festhalten. Ich hatte mir noch einen Punkt aufgeschrieben, der darauf ganz gut einzielt, und zwar wir nutzen Projektmanagement Boards, also Trello, wenn man einen Anbieter nennen darf, habe ich eben eh schon gemacht, dann kann ich es jetzt auch machen. Und diese Trello-Boards gibt es für jedes Projekt innerhalb unseres Teams, und diese Trello-Boards sind auch automatisch mit Discord verknüpft.
Aha, okay.
Also wenn man das nachschauen möchte, dann reicht es schon, wenn man nach Discord-Bots sucht, dann wird man verschiedene finden, unter anderem auch für Trello. Und das hat den Vorteil, dass wenn die Projektverantwortlichen immer ihre aktuellen Entwicklungen im Projekt dort einpflegen, bekommt man es da natürlich dann auch auf Discord mit.
Okay, verstehe.
Bei mittlerweile 7, 8 verschiedenen Projekten ist es ja fast unmöglich als Einzelner, oder es ist nicht sehr sinnvoll, jeden Tag in jedes Board reinzuschauen.
Ja.
Man bekommt nicht wirklich was mit oder man sieht nicht wirklich, was passiert ist. Durch diese Benachrichtigungslogik, die wir da eingebaut haben, ist das schon der Fall. Und das funktioniert dann natürlich auch beidseitig. Also man kann von Discord aus auf Trello arbeiten, also in Discord direkt eine Projektkarte anlegen, verändern, neue Rollen zuweisen. Aber auch man kann auf Trello was einstellen und dann wird man auf Discord benachrichtigt. Also eine zweiseitige Kommunikation an der Stelle. Und ich glaube, die hilft sehr bei der Nachhaltigkeit von Kommunikation.
Mhm.
Das war ja dein Punkt, dass man dort einfach, also dass die Projektverantwortlichen dort einfach entsprechend ihre Erkenntnisse, Ergebnisse, Stände regelmäßig abtragen.
Also vielen Dank für die Erläuterung. Ich finde das eben ganz wichtig, gerade weil du ja auch sagst, ihr arbeitet viel in Projekten. Da haben wir ja auch die Verpflichtung, dann Zwischenberichte oder Abschlussberichte zu liefern, und im Projektmanagement ist das ja ein klassischer Punkt. Wenn ich Seminare zum Thema Projektmanagement gebe, dann muss ich immer darauf hinweisen, vergesst bitte die Dokumentation nicht und fangt nicht erst mit der Dokumentation 2 Tage vor Abgabe des Berichtes an, weil dann werdet ihr manche Sachen, die ihr vor 2, 3 Jahren oder noch längerer Zeit in eurem Projekt mal gemacht habt, gar nicht mehr erinnern oder wissen. Deswegen ist mir das so ein wichtiges Thema. Ich würde auch gerne nur kurz ergänzen, ich finde das total super, dass du die Tools auch benennst. Uns geht es hier ja in dem Podcast nicht darum, Werbung für diese Tools zu machen, aber wenn man wirklich mal so aus der Erfahrung berichten will, muss man halt auch benennen, mit was man da arbeitet, sonst bleibt es immer sehr unverbindlich. Ich habe noch eine Frage, die dich eventuell kalt erwischt, dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn du da keine Antwort drauf hast. Nämlich, was sagt denn eure Datenschützerin oder euer Datenschützer dazu?
Ich schätze nicht so allzu viel Gutes. Also wir achten tatsächlich drauf, dass wir sensiblere Informationen, Dateien, Passwörter, persönliche Daten nicht über Discord teilen. Mir ist aber bewusst, dass man durchaus, wenn man in der Lage ist, zwischen den Zeilen zu lesen, auch dort schon Probleme sehen könnte, wenn man das möchte. Die Datenverwaltung machen wir immer noch über die Hochschule und über das da favorisierte Datenmanagementsystem. In dem Fall nutzen wir PowerFolder, ein ähnliches System wie Google Drive, Dropbox.
Cool. Ja, genau. Ich weiß, ist immer so eine schwierige Sache, aber ich glaube, dass das natürlich den einen oder anderen auch interessiert. Und ich denke, die Grauzone ist da fraglich und wurde jetzt vielleicht manchmal auch in den letzten Wochen und Monaten etwas ausgedehnt. Aber vielleicht ist in das ganze Thema dann auch Bewegung reingekommen, wie kann man Tools einsetzen und trotzdem in einem gewissen rechtlichen oder in einem rechtlich sicheren Rahmen bleiben. Ich nutze das nochmal ganz kurz, weil du das ersten angesprochen hast und interessanterweise in den letzten 2, 3 Podcasts das auch immer mal angesprochen wurde. Und gehe mal ganz kurz, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, auf die Metaebene. Es ist nämlich so, dass du angesprochen hattest zu Beginn, dass du was schriftlich von mir bekommen hast, und das wurde jetzt vor kurzem auch schon mal in einem anderen Podcast angedeutet, und ich glaube, wir haben das nie transparent gemacht. Es ist nicht so, dass es irgendwie einen vorgefertigten Interviewleitfaden gibt und ich jetzt mir Fragen überlegt habe und Benjamin die vorher sich schriftlich ausformuliert hat und jetzt nur ablesen müsste. Es gibt immer sowas, ich nenne das roten Faden, wo nach einem kurzen Vorgespräch ich mal so ein paar Notizen mache, wo das Thema hingehen könnte, wo ich vielleicht nochmal nachhake, so dass man das so ein bisschen einordnen kann. Und in meinem roten Faden für heute stand nämlich das, was du ganz am Anfang gesagt hattest mit dem einen Aufbruch ins Gaming. Das war da verschriftlich, nur dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das überhaupt mal einordnen können, was sozusagen an Vorbereitung stattfindet und an Vorbesprechung. Also vieles ist tatsächlich, entsteht ad hoc hier in der Situation und es gibt nur so einen kleinen roten Faden mit ein paar Eckpunkten. Und da stand auch noch drin, dass die Nachfrage so ein bisschen, habt ihr Reaktionen von Studierenden? Kriegen die was davon mit, dass ihr eure Teamkommunikation verändert habt?
Jetzt bezogen auf Discord nicht unbedingt. Das ist durchaus aber noch geplant, weil Discord bietet natürlich viele Möglichkeiten und im Gaming-Bereich wird es beispielsweise dazu benutzt. Also auch dort gibt es ja Teams, Gilden und Co., wo sich verschiedene Spieler zusammenschließen und Spiele spielen, ganz kurz zu sagen. Und dort ist es gang und gäbe, dass man Discord auch für Neue öffnet, also dass man einen Link hat, den man teilen kann und Interessierte oder neue Mitglieder können halt einfach reinkommen, haben andere Berechtigungen, können andere Sachen sehen. Auch das wäre hier durchaus für die Studierenden denkbar. Also man könnte, und das haben wir in gewisser Weise auch so vor, das Beispiel für die Besprechung von interessierten Abschlussarbeitern und Arbeiterinnen verwenden, dass sie, bevor sie einen Termin ausmachen müssen, einfach mal in Discord bei uns reinschauen und schauen, wer online ist. Weil im Endeffekt können wir alle mehr oder weniger zumindest in den ersten Zügen beratend tätig sein. Es ist nicht immer die eine Person sein sofort. Das würde vieles erleichtern und das ist auch durchaus geplant.
Ja, okay. Also ein bisschen im Sinne von, ich war gerade auf dem Flur und die Tür ist offen und dann kann ich auch mal kurz eine Frage stellen.
Ich hätte noch einen Punkt zu dem, was du eben angesprochen hast, und zwar zu diesem kollaborativen Arbeiten. Und wie wir damit umgehen wollen in Zukunft auch. Uns ist aufgefallen, wir hatten letztens ein Projekt, wo wir zu dritt im Team an einem Paper schreiben sollten, mussten, wollten. Und da haben wir diese klassische Logik, einer schreibt es in Word und hat sein Citavi-Verzeichnis da angehangen, dann wird das hochgeladen, der andere macht Kommentare daran, die nächste macht nochmal Kommentare daran, dann wird es überarbeitet, es gibt 10 verschiedene Zwischenstände, Bearbeitungsstände. Das ist natürlich alles sehr unglücklich und hat auch da, trotz dessen, dass wir diese Arbeitsweise und diese Routinen ja gewohnt sind, zu Fehlern geführt im Endeffekt. Also es wurde dann mal durchaus aus Versehen eine alte Version genommen. Es wurden Sachen nicht eingearbeitet. Also auch egal, wie sauber man da arbeitet, das passiert einfach. Und da sind wir aktiv auf der Suche nach Lösungen. Wir haben uns jetzt Etherpad rausgesucht. Das wird auch von unserer Hochschule angeboten als OER, wo man kollaborativ zusammenschreiben kann. Aktuell suchen wir noch nach einer Lösung, vernünftig Literatur einzubinden, sodass die quasi dynamisch an den jeweiligen Stellen auch verknüpft ist und wir das nicht im Nachhinein machen müssen. Aber im Grunde wäre das auch so unser Ziel, dass wir dahin kommen zum kollaborativen Arbeiten.
Ich glaube, viele Akademikerinnen und Akademiker, ich will keinem anderen Tool zu nahe treten, aber warten sehnsüchtig auf die webbasierte Variante von Citavi, die seit Jahren angekündigt ist und nicht kommt. Aber vielleicht hat das ja auch gerade einen Boost in dem Thema gegeben. Ich weiß, es gibt auch noch viele andere Literaturverwaltungssysteme, aber ich muss auch sagen, dass ich mit Citavi bisher sehr, sehr gut gefahren bin und immer darauf warte, dass es da endlich was Webbasiertes gibt, damit auch Zusammenarbeit in dem Literaturmanagement einfacher wird. Wir müssen schon langsam zum Abschluss kommen, deswegen komme ich zu meiner letzten Podcast-Hörerinnen und Hörern, also Hörern dieses Podcasts schon bekannten Frage, nämlich nach den Erkenntnissen der Woche oder der letzten Tage zum digitalen Lehren oder zum Lehren überhaupt. Hast du da jeweils ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die digitale Mülltonne für uns?
Bei der digitalen Mülltonne bin ich mir nicht ganz so sicher, aber Erkenntnisse habe ich 2 auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt mitgenommen habe aus den letzten Wochen, dass es nicht ohne synchrone Lehre geht. Oder ohne synchrone Elemente. Also man kann so viel man will als Lehrender vorbereiten und mit OER gestalten und Medienproduktion machen, wie man möchte. Aber ohne die Studierenden abzuholen am Anfang, ohne ein gewisses fixes Veranstaltungsraster, wo man sich nochmal face-to-face im besten Fall, aber durchaus auch über den Sprachchat möglich trifft, geht's einfach nicht. Und eine zweite Erkenntnis wäre vielleicht, dass man, egal wie sehr man sich anstrengt, dass das Studium für die Lernenden Anstrengungsmotivation ist und die Verantwortlichkeit einfach immer noch bei den Studierenden bleibt.
Ja.
Soll keine Ausrede sein, aber das kann zumindest die Zweifel, die hier und da doch durchaus mal auftreten bei der digitalen Lehre, ob alles so richtig ist, was man macht und auch was bringt, ein wenig beseitigen.
Das ist sehr schön formuliert und ich würde nochmal anschließen zu dem, was du ganz zu Anfang gesagt hast. Hast du gesagt, die Studierenden ein bisschen aus der Komfortzone oder vielleicht sogar sehr aus der Komfortzone, ihrer Komfortzone rausholen, sie dann aber auch wieder dahin zurück zu begleiten. Und ich finde, das ist einfach auch, das ist dann die wichtige Aufgabe von Lehrenden und aber auch von Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktikern, dabei Unterstützung zu leisten, dass einem das als Lehrender gut gelingt. In diesem Sinne, lieber Benjamin, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde, wir haben in kurzer Zeit ein wichtiges Thema, natürlich wie immer nur angeschnitten, aber über die Veränderung von Führung, Teamkommunikation, Zusammenarbeit durch das, was in den letzten Wochen und Monaten so passiert ist im Hochschulwesen und auch mit Sicherheit in den nächsten kommenden Wochen und Monaten noch passieren wird, lohnt es sich auf jeden Fall zu reden und lohnt es sich mit Sicherheit auch noch mehr zu reden und nachzudenken, als wir das gerade in der halben Stunde leisten konnten. Aber wir hoffen, dass wir bei dem einen oder anderen ein bisschen Themen angetickt haben und vielleicht sogar ein paar Ideen und Empfehlungen noch geben konnten, was da für Tools ganz praktisch sein könnten. Und du hast ja sehr, sehr viele genannt.
Sehr gerne.
Ich danke dir recht herzlich. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer fürs Zuhören. Und falls es Wünsche, Anregungen, Tipps, Tricks, Ideen, irgendetwas gibt, was Sie uns gerne zu unserem Podcast mitteilen möchten, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an trafohauslehre@hd-sachsen.de. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss.